auch wenn einige noch so halb unterwegs sind und sich doch aufgemacht haben heute Morgen. Wenn ich darüber nachdenke, wir wohnen ja relativ dicht am Kanal, gestern Morgen Nebel, gestern Abend wieder Nebel, heute Morgen ist der Himmel auf, Sonnenschein. Ist das nicht schön? Ja, es ist leider so, das ist die Zeit jetzt von November bis Januar, Grippezeit. Und dieses Jahr scheint sie ganz besonders zugeschlagen zu haben. Damit und auch vielleicht mit ein paar anderen Krankheiten. Aber wir beten für alle, für jeden. Ist auch immer gut, wenn jemand krank ist und er Bescheid sagt, wir brauchen die Information auch für unsere Gebetsstunden. Wir beten gerne für euch, für jeden Einzelnen und natürlich auch für uns, dass wir am Herrn bleiben. Ja, Jürgen, als du deinen ersten Satz heute Morgen gesagt hast in der Einleitung, da wusste ich, ich habe das Wort für diese Stunde. Ja, wenn Jesus, was habt ihr denn für eine Erwartung an Jesus? Du hast von Erwartung gesprochen. Habt ihr eine Erwartung an Jesus? Hat sich eure Erwartung, die ihr an Jesus habt, erfüllt? Es gibt ja nachher Gelegenheit, nach der Predigt zum Zeugnis. Und dann bin ich gespannt, ihr könnt ja schon mal darüber nachdenken, wie das mit euren Erwartungen ist in Bezug auf euren Herrn. Ich möchte eine Bibelstelle lesen am Anfang aus Matthäus 21, das sind die Verse 1 bis 10, zu diesem Thema. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führet sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, nämlich in Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und setzten sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohne Davids. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte und sprach: Wer ist der? Ja, wer ist das? Wer ist dieser Jesus für uns? Was ist der? Wer ist der? Fragen die Menschen in Jerusalem am Ende dieser Geschichte. Sie haben schon viel von Jesus gehört und vielleicht auch gesehen, aber sie können ihn nicht einordnen. Ist er ein neuer König, ein Prophet, der Sohn Gottes, oder ist er etwa ein Hochstapler und Lügner? Wie beantworten wir diese Frage? Was ist Jesus für dich? Denk mal drüber nach. Ich bin gespannt auf die Zeugnisse nachher. Das ist die entscheidende Frage, die seit über 2000 Jahren bis heute diskutiert und vielfach auch gestritten wird. Die Menschen hatten damals ganz unterschiedliche Erwartungen mit Jesus verbunden. Die einen sahen in ihm einen neuen König, der ein gerechtes Reich aufrichtet. Für andere war er ein Kämpfer, der das Volk von der jahrhundertelangen Unterdrückung durch andere Völker befreien sollte. Wieder andere betrachteten ihn als einen Propheten, der den Verantwortlichen die Meinung sagt, oder als einen Wundertäter, der nur Gutes tut und das private Leid beseitigt. Und wie ist das mit uns? Was haben wir für Wünsche an unseren Herrn? Und sind diese Wünsche eigentlich erfüllt worden? Und was ist eigentlich los, wenn Jesus unsere Wünsche nicht erfüllt? Die haben hier alle gemeinsam, haben sie in Jesus einen Mann gesehen, der mit Macht auftritt und das Leben für sie zum Positiven verändert. Und so empfangen sie ihn, wie es für einen mächtigen Großen der Zeitgeschichte angemessen ist. Das Auslegen der Palmzweige und Kleidung ist so, als würden wir heute einen roten Teppich für eine große Persönlichkeit ausrollen. Sie rufen Hosianna als einen Ausdruck der Ehrerbietung und Bitte. Hosianna bedeutet sinngemäß, mächtige, hilf uns, bring uns Heil. Viele Menschen damals, vielen Menschen erging es wie vielen heute. Sie litten unter den Umständen, politische und religiöse Gesetze und Lasten, Probleme des Alltags, Krankheiten, ausgestoßen sein und unter der Ohnmacht angesichts all der Probleme. Heute haben wir zum Teil andere Fragen und Probleme, aber der Schrei nach Hilfe, nach Lösung der Probleme ist auch heute sehr häufig, zum Beispiel in den Familien, zwischen Eltern und Kindern oder Ehepartnern, in den Gemeinden am Arbeitsplatz oder bei Bedrohungen durch Krieg oder Umweltkatastrophen. Alles das haben wir heute in dieser Welt. Und so rufen die Menschen heute, hilf uns, weil wir alleine nicht mehr damit fertig werden. Der Ruf geht zu den Sternen, religiösen Strömungen, Politikern, Freunden oder zu Gott bzw. zu Jesus. Die Menschen haben die Hoffnung, dass irgendjemand die Macht hat, die Probleme zu lösen. Was erwarten wir von Gott, von Jesus? Dass er mit Macht Leid verhindert und Probleme löst, anderen Menschen bzw. zum Beispiel Politikern und anderen Verantwortlichen so richtig die Meinung sagt, oder dass er der Gesellschaft deutlich zeigt, wo es moralisch lang geht und das auch mit Macht durchsetzt. Ist das unsere Erwartung an unseren Herrn? Spielt es nicht oft auch in unseren Erwartungen eine Rolle, dass Gott sich mit Macht zeigen soll? In diesen Erwartungen steckt der Wunsch nach Hilfe, nach Heil. Hosianna, mächtiger Herr, hilf, bring uns Heil. Mit diesen Erwartungen würden wir vielleicht auch jeden anderen bejubeln, von dem wir glauben, dass er uns dieses Heil, die Hilfe bringt. So jubelten die Menschen im Dritten Reich Adolf Hitler und in anderen Ländern werden andere angeblich heilsbringende Despoten bejubelt. Es gibt ja heute noch Länder, wo noch Götterfiguren aufgestellt werden für die Machthaber. Andere wenden sich an irgendwelche Gurus oder heilversprechenden Lehrenideen dahin. Und in diese Reihe kann man auch Gott einreihen, sofern er unsere Erwartung erfüllt. Immer stecken dahinter der Wunsch und die Sehnsucht nach Heil. Und wie ist das mit Jesus? Das Problem mit Jesus ist, er hat die Macht. Er wird zu Recht umjubelt, aber er gebraucht seine Macht nicht nach den Erwartungen der Menschen. Oh, seid ihr jetzt traurig? Was macht er denn? Er hat damals die Macht, die Erwartungen der Menschen nicht einfach erfüllt und tut es auch heute nicht, trotz der Enttäuschung vieler Menschen, die sich deshalb von ihm abwenden. Wie viele Zweifel wären weg? Wie viele Menschen würden sich zu ihm bekennen, wenn er seine Macht zeigen und auf die Erwartungen der Menschen eingehen würde? Das tut er ja auch, aber er tut es nicht nach unserem Willen, sondern nach seinem Willen. Und das ist der Unterschied. Mit unseren Erwartungen nach einem machtvollen Jesus kommt auch die Enttäuschung, wenn wir erkennen, dass Jesus anders ist. Er lässt sich nicht vor den Wagen unserer Erwartungen spannen, weder unseren privaten, noch unseren frommen, noch unseren politischen Erwartungen. Der tut nicht, was wir wollen. Er lässt sich nicht in ein Bild pressen, wie der Sohn Gottes nach unseren Vorstellungen zu sein hat. Theologen, fromme Menschen und auch Atheisten haben das immer wieder versucht. Aber Jesus ist anders. Es scheint vielleicht so, als hätte Jesus den Einzug in Jerusalem in Szene gesetzt, um den Gegensatz zu verdeutlichen zwischen unseren menschlichen Erwartungen und dem, was er wirklich will, was sein Auftrag in dieser Welt war und bis heute ist. Nach dem Einzug Jesu in Jerusalem beginnt die Geschichte des Leidens. Und dort sehen wir, wie anders er ist. Im Garten Gethsemane lässt er sich ohne Widerstand schwach und ohnmächtig festnehmen und von Judas verraten. Er lässt sich verspotten von den Soldaten, von König Herodes, von den frommen Juden. Außerdem, anderen hast du geholfen, haben sie geschrien, und kannst dir selbst nicht helfen. Steig runter vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Und er tut nichts dagegen. Am Ende ist er arm, hilflos und schwach, würden wir sagen, kann nicht mal sein Kreuz selber tragen und stirbt wie ein Verbrecher. Am Ende des Weges erscheint Jesus, als wäre er ein Nichts. So sehen ihn jedenfalls viele Menschen, die ihn nicht kennen. Und trotzdem zeigt er uns gerade da, was er will. In seiner Ohnmacht und Niedrigkeit zeigt er uns grenzenlose Liebe. Er zeigt uns, wie weit er sich um unseretwillen herablässt, zu einem Nichts in den Augen der Menschen. Er hätte es nicht nötig gehabt und tut es dennoch, um auch den Menschen, die ganz niedrig und am Ende sind, zu zeigen: Ich hab dich lieb, ich bin bei dir. Wenn wir das mal verstehen würden, wenn man manchmal erfährt, warum sich Menschen von Gott abwenden. Ich habe von einer Geschichte gelesen von einem Pastor. Das ist ja auch nicht immer unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Der wollte ein Bild an die Wand bringen. Und damit das Bild an der Wand bleibt, muss man ja erstmal einen Nagel einschlagen. Und dann hat er den Nagel genommen und den Hammer und dann hat er einmal zugeschlagen und dann war da leider sein Daumen dazwischen. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, was da für mächtige, feine Nerven in den Fingern sind. Das hat richtig wehgetan. Was hat der Pastor gemacht? Er hat gesagt, ein liebender Gott hätte mir diesen Schmerz nicht zugeführt und hat sein Amt niedergelegt. Da kannst du mal sehen, wie empfindlich Menschen sein können, wenn nicht das passiert, was sie von Gott erwarten. Deswegen frage ich, was erwartet ihr? Was erwartet ihr? Jesus hat gesagt, ich hab dich lieb, ich bin bei dir. Das ist doch mal schon eine ganze Menge, oder? Das ist alles. Das ist alles, was wir brauchen. Egal, in welcher Situation wir sind. Er fragt uns aber auch gleichzeitig, hast du mich auch lieb? Liebst du mich auch, so in meiner Niedrigkeit und Ohnmacht? Oder nur dann, wenn ich Macht und Größe zeige? Willst du auch so zu mir gehören? Oder nur, wenn du von mir profitieren kannst? Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Als ich in Heilbronn in einer Gemeinde zu Gast war, kam ein Bruder nach der Predigt und sagte, du hast falsch gepredigt. Ich gesagt, das ist ja toll. Dann erzähl mal. Ja, sagt er, du hast gepredigt, Gott gibt immer hundertfältig. Und seit einem halben Jahr gebe ich jeden Sonntag 100 Mark in den Opferkorb. Ich habe noch nichts zurückgekriegt. Das ist die Enttäuschung pur. Also ich war ja nur zu Gast, ich habe das miterlebt, ich habe die Predigt nicht selber gehalten. Der Pastor dachte einen Augenblick nach und sagte, weißt du, wo das Problem liegt? Gott hat gesagt, dass er einen fröhlichen Geber liebt und nicht einen berechnenden. Aber so erfahren Menschen Enttäuschungen. Völlig unsinnig eigentlich. Jesus fragt, willst du so zu mir gehören, wie ich bin, oder nur, wenn du von mir profitieren kannst? Liebst du mich einfach, weil ich dich liebe? Es ist einfach, Hosianna zu rufen bei jemandem, der unsere Erwartung erfüllt, der in unser Bild hineinpasst. Machen wir das nicht auch unter uns Menschen viel zu oft? Ein solches Hosianna kann schnell in ein Kreuzige ihn umschlagen, und das ist ja auch passiert. Jesus will etwas anderes. Er will uns seine Liebe zeigen und unsere Liebe gewinnen, um mit uns in einer Liebesgemeinschaft zu leben. Er möchte, dass wir auch dann noch Hosianna rufen, wenn er anders ist, anders handelt, als wir es uns vorstellen und wünschen, anders mit uns umgeht, als nur unsere Erwartung zu erfüllen. Wir können sicher sein, dass eine solche Beziehung zu Jesus durchträgt. Sie trägt durch alle Tiefen des Lebens und durch den Tod hinein in die ewige Herrlichkeit. Und sie hat die Verheißung, dass wir in Ewigkeit in der vollkommenen Liebe mit Gott leben werden. Warst du schon mal enttäuscht von Gott? Ich habe ein Buch, das heißt Von Gott enttäuscht. Eins der lesenswertesten Bücher, die ich gelesen habe. Viele Menschen haben den Glauben an Jesus verloren, weil sie von Gott enttäuscht sind. Sie sagen, ich habe gebetet für meinen kranken Vater, für einen guten Freund, für eine neue Arbeit oder wie auch immer. Und Gott hat nichts getan. Ich habe auf Gott gehofft, ihm vertraut, aber es ist nichts passiert. Es gab keine Hilfe. Ich kenne persönlich diese Enttäuschung gegenüber Gott aus zahlreichen Erfahrungen. Vor 14 Tagen rief mich ein Mann an, irgendwo aus Deutschland, und sagte, ich bin aus meiner Gemeinde ausgetreten, weil ich inhaltlich nicht mehr klar kam, und jetzt hat meine Familie gesagt, du kannst nicht mehr gerettet werden. Heißt für mich, ich kann mir jetzt eigentlich auch das Leben nehmen. Und ich hatte mit ihm ein zweistündiges Gespräch am Telefon. Dann hat er wieder Zuversicht gehabt. Aber wie das manchmal so geht, ne, und was Menschen uns so einreden. Ne, Gott ist nicht der, der er eigentlich sein sollte, für unser Dafürhalten. Und dann können wir uns ja von ihm abwenden. Menschen sagen, ich habe auf Gott gehofft. Ich habe ihm vertraut und es ist nichts passiert, es gab keine Hilfe. Ich kenne persönlich diese Enttäuschung gegenüber Gott aus zahlreichen Erfahrungen. Und in manchen Gesprächen denke ich, hoffentlich wirst du nicht von Gott enttäuscht, wenn jemand sagt, ich habe gebetet und bin ganz sicher, dass Gott mir helfen wird. Wie geht derjenige damit um, wenn die Hilfe Gottes ausbleibt? Die Frage ist ja auch, warum? Die Hilfe bleibt ja nicht aus, weil Gott gerade mal keine Lust hat, sondern weil er uns viel besser kennt. Und weil er uns vielleicht auch mal zum Nachdenken bringen will. In dem Bibelabschnitt für heute erleben wir Menschen, die noch ganz begeistert sind von Jesus, aber schon einige Tage sind sie bitter enttäuscht. Als Jesus wird als neuer König von Israel begrüßt, als Zeichen für den Empfang des neuen Königs in Jerusalem legen sie Palmzweige und ihre Kleidung auf den Weg. Das war damals üblich. Sie hofften, dass er das Volk Israel von der Unterdrückung durch die Römer befreit, dass er Frieden und Gerechtigkeit für alle bringt, dass er Menschen gesund macht und jedes Leid beseitigt. Da gibt es heute auch eine Gruppe in dieser Welt, die das so kommuniziert und sagt, wir machen das jetzt. Ja, das möchte ich erleben. Da wird nicht viel bei rauskommen, wenn der Mensch meint, er kann das selber machen. Aber manche hoffen auch nicht zu Unrecht. Denn Jesus hatte seine Macht an vielen Stellen gezeigt und auch gezeigt, dass er seine Macht zum Wohl der Menschen einsetzt, zum Beispiel bei Krankenheilung. Direkt davor hat er seine Macht gezeigt, indem er zwei Blinde heilt. Und aus dem Johannesevangelium kennen wir die Geschichte, wie er Lazarus von den Toten auferweckt. In dieser Geschichte kann er vorhersagen, was alles geschieht. Danach kommt die Geschichte von der Tempelreinigung, wo er gegen die Geldgier und Unordnung ankämpft und es auch schafft. Dann zeigt er seine Macht, wie er einen Feigenbaum verdorren lässt. In Vers 22 sagt Jesus, wenn ihr nur Vertrauen habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr bittet. Es ist doch völlig verständlich, dass die Menschen so große Hoffnung in Jesus setzen. Auch heute gibt es viele Erzählungen von Wundern und Zeichen seiner Macht. Viele Christen glauben, wenn ich nur richtig und mit genügend Glaubenskraft bete, dann hilft Jesus mit seiner Macht. Aber Jesus ist nicht so wie ein Automat. Steck oben einen Euro rein und unten kommt das Ergebnis raus. Das geht nicht. Aber dann ist da die große Enttäuschung der eben noch jubelnden Menschen. Gott hat nicht getan, was ich wollte. Gibt's den überhaupt? Liebt er mich überhaupt? Was da alles so für Argumente kommen. Nichts von allen Dingen, von dem, was sie sich von Jesus erhofften, geschieht. Jesus lässt sich wehrlos gefangen nehmen, anspucken, verstoppen, verspotten, schlagen und töten. Petrus will Jesus mit Macht verteidigen, er zieht das Schwert, aber Jesus will das nicht. Judas will Jesus unter Druck setzen. Er denkt, wenn ich Jesus verrate, dann wird er endlich zeigen, was in ihm steckt, was er kann. Aber Jesus wehrt sich nicht. Was für eine Enttäuschung und was für eine Blamage, würden einige sagen. Sie hatten sich zu Jesus gehalten, hatten ihm zugejubelt, hatten ihm geglaubt. Und wie stehen sie jetzt da? Die anderen machen sich lustig über sie, verspotten sie. Sie sind bitter enttäuscht von Jesus. Petrus ist völlig durcheinander und leugnet, ihn zu kennen. Judas ist so verzweifelt, dass er sich selbst umbringt. Viele ziehen sich einfach zurück und wollen nichts mehr davon wissen. Und eine große Menge schreit: Kreuzige ihn! Und so reagieren auch heute noch Menschen, wenn sie enttäuscht sind von Jesus. Einige ziehen sich zurück, andere behaupten, nie an Jesus geglaubt zu haben, und wieder andere reden gegen den Glauben oder machen sich darüber lustig. Wir kennen das aus anderen Bereichen, dass Enttäuschung zur totalen Ablehnung führt. Zum Beispiel, wenn ein Verliebter feststellt, dass seine Angebetete ganz anders ist, als er gedacht hat. In Ehe und Freundschaften, am Arbeitsplatz oder zwischen Schülern und Lehrern. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, mit Enttäuschung umzugehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus die Menschen damals und heute hin und wieder ganz bewusst enttäuscht? Kann das noch ein liebender Gott sein, der uns ganz bewusst enttäuscht? Enttäuscht werden ist eigentlich was Positives. Denn eine Enttäuschung befreit mich von einer Täuschung. Ja, vorher unterlag ich einer Täuschung. Ich hatte mir von dem anderen Menschen ein Bild nach meinen Wünschen zurechtgelegt. Das passiert bei Verliebten häufig, Liebe macht blind, man sieht, was man sehen will. Wenn wir enttäuscht worden sind, sehen wir die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Sie ist dann ganz anders und wir empfinden sie deshalb manchmal als hart. Auf Jesus und Gott übertragen heißt das, viele Menschen machen sich ein Bild, wohl Wunschbild von Gott, von Jesus. Sie täuschen sich selbst, wenn sie glauben, Jesus sei da, um ihre Wünsche zu erfüllen. Und genau das will Jesus nicht. Deshalb enttäuscht er uns manchmal bewusst. Wir sollen kein Wunschbild von ihm anbieten. Das ist Götzendienst. Auch darauf bezieht sich das Bilderverbot in der Bibel, sondern wir sollen ihn anbieten, wie er ist und wofür er da ist. Und Jesus macht deutlich, ich tue das nicht, was ihr wollt, sondern ich tue das, was Gott will. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich erfülle nicht eure Wünsche, sondern Gottes Wünsche. Ich erfülle Gottes Willen. Wenn Gott will, dass ich seine Macht durch Wunder zeige, dann tue ich es. Und wenn Gott will, dass ich leide, dann gehe ich den Weg des Leidens. Jesus ist nicht gekommen, um das zu tun, was Menschen sich wünschen, sondern Gottes Willen. Jesus ist nicht gekommen, um uns das Leben etwas zu erleichtern, sondern um uns auf den Weg Gottes zu bringen. Wenn Jesus uns hier nur und da unsere Wünsche erfüllen würde, dann würde unser Leben sicher etwas leichter, aber es würde sich wahrscheinlich grundsätzlich nicht ändern. Und wir müssten weiter aus eigener Kraft leben. Wenn er uns aber den Weg Gottes bringt, dann werden wir unzertrennlich mit ihm verbunden und können aus der Kraft Gottes leben. Die Ewigkeit Gottes steht uns dann offen, hier im Leben und vollkommen in der Ewigkeit. Und Jesus möchte, dass wir von ihm lernen, in seinem Willen zu leben und dann mit ihm in die Ewigkeit gehen. Und Jesus fragt, liebst du mich nur und bejubelst du mich nur, wenn ich deine Wünsche erfülle? Oder liebst du mich, weil ich Gottes Willen tue und dich zurück zu Gott bringe? Wenn du mir folgen und zu mir gehören willst, tust du das nur, wenn du dadurch Vorteile für dich siehst? Oder bist du bereit, mit mir gemeinsam Gottes Willen zu tun. Egal, ob es für dich bedeutet, dass ich dir helfe oder ob es für dich Leiden bedeutet. Eigentlich hätten die Menschen vorher schon erkennen können, dass Jesus anders ist, als sie es sich gewünscht hatten. Es gibt einen Hinweis in der Geschichte, Jesus kommt auf einem Esel. Heute, wenn einer der Großen kommt, können die Autos nicht groß genug sein. Ein richtiger König, der seine Macht zeigen will, der kommt mit Schwert und Ausrüstung und auf einem Pferd oder einem Wagen mit Pferd. So hat man sich das vorgestellt. Jesus kommt auf einem Esel, ohne Waffen, ohne Imponiergehabe. Und dadurch zeigt er, dass ihm nichts an der weltlichen Macht liegt. Er zeigt, ich setze mein Anliegen nicht mit Macht durch, sondern mit Liebe und mit Dienen. In dem Kapitel davor gibt es einen Streit unter den Jüngern, wer denn bei Jesus in seinem Reich die meiste Macht bekommen wird. Und Jesus antwortet, wenn jemand der Größte sein will, dann soll er allen dienen. So gibt Jesus auch uns oft Zeichen, an denen wir erkennen können, wie er wirklich ist. Und wenn wir genau hinsehen, auch in der Bibel, dann können wir unser Wunschbild aufgeben und sehen, wie er wirklich ist. Die Frage ist, welchen Jesus laden wir in der Adventszeit ein, zu kommen? Unser Wunschbild oder Jesus, wie er wirklich ist? Liebst du nur Jesus? Liebst du Jesus nur? Glaubst du nur an ihn, wenn er deine Wünsche erfüllt? Oder liebst du ihn? Folgst du ihm nach, weil er dich zu Gott zurückbringt, weil er Gottes Willen tut und du von ihm willst, lernen willst, in Gottes Willen zu leben? Der Weihnachten kommt, ist nicht unser Wunschbild, sondern es ist der Sohn Gottes. Amen. Amen. Herr Jesus, was für ein Wort wieder heute Morgen. Wir haben Grund, darüber nachzudenken. Wie sieht es in meinem Inneren aus? Was ist meine Erwartung an deinen Herrn? Du machst uns darauf aufmerksam, in der Adventszeit, du kommst wieder. Und du willst mit uns in die ewige Herrlichkeit gehen. Und die Frage an uns ist immer dieselbe. Bist du bereit? Bin ich bereit? Was erwarte ich? Und was geht in Erfüllung? Amen.
Amen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste der Gemeinde, die letzten Wochen und Monate ist hier viel passiert, was mich nachdenklich gemacht hat. Ich habe mit mir gerungen und habe Jesus immer wieder gefragt, soll ich was sagen, soll ich nichts sagen? Ist es richtig, ist es falsch? Ihr habt ja selbst mitgekriegt, was in den letzten Wochen und Monaten hier los war, mit unserem Ältesten, mit seiner Familie. Das hat mich zum Nachdenken bewegt. Und seit längerer Zeit lesen meine Frau und ich morgens immer den Psalm 91 und ziehen uns auch die Waffenrüstung an. Ich werde mal vermuten, dass ihr alle die Waffenrüstung kennt. Und mir ist zu Ohren gekommen, was letzten Sonntag hier passiert ist. Und da bin ich eigentlich erstaunt drüber, über die Gemeinde, über euch, über uns alle. Weil wir lieben ja diese Gemeinde. Wir wollen ja, dass die Gemeinde bestehen bleibt. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja mit Christen zusammen sein. In dem Moment, wo ich merke, wenn ich meine Waffenrüstung anziehe, der Schild des Glaubens, was macht er denn? Der wehrt die feurigen Pfeile vom Teufel ab. Momentan ist der Widersacher dabei, die Gemeinden zu spalten, Spaltung reinzubringen und die Gemeinden zu zerstören. Das müssen wir doch aber hier merken, was da passiert. Da müssen wir doch das Schwert der Gerechtigkeit wirken lassen und Gottes Wort hier verkünden, gerade den Nichtchristen gegenüber. Und ich sage mal, wenn hier jemand reinkommt und will die Gemeinde spalten, dann sind das in meinen Augen keine Christen, die mit Jesus gehen. Die sind nicht wiedergeboren. Und die haben hier in dieser Gemeinde nichts zu suchen. Und so werde ich auch immer handeln. Ich hoffe ja, dass ihr auch morgens immer die Waffenrüstung anzieht, dann erkennt ihr, wenn ihr die mit eurem Herzen anzieht und Jesus im Herzen habt, dann wisst ihr, was falsch und was richtig ist. Wer falsch und wer richtig predigt und vor allen Dingen, wer hier die Gemeinde zerstören will und von innen spalten will. Und die Person, die müssen wir aus der Gemeinde entfernen, damit wir selbst nicht drunter leiden. Jesus liebt uns. Jesus weiß genau, was los ist. Er wusste genau, dass der Teufel hier seine Pfeile reinschießt. Aber wir Christen müssen uns wehren. Das ist es. Ich wünsche euch einen gesegneten ersten Advent und danke, dass ihr zugehört habt. Amen.
Ich will mich nicht vordrängeln. Du hast eben was Entscheidendes angesprochen, Michael, die Waffenrüstung. Und ich musste so an meine stille Zeit heute Morgen denken. Und ich hatte es auf dem Herzen, sie anzulegen. Hintergrund ist das, was ich auch schon gebetet habe. Die Zeit ist gottlos geworden, sie ist lieblos geworden. Und das geht natürlich an den Gemeinden auch nicht vorbei. Wenn der Teufel so umherläuft wie ein brüllender Löwe, so ist es doch ein Hinweis darauf, dass er natürlich Chaos anrichten will, aber es ist für uns auch ein Hinweis darauf, gestärkt durch den Tag zu gehen. Und dafür hat Gott uns etwas an die Hand gegeben, die Waffenrüstung, den Gürtel der Wahrheit. Ja, wir sollen die Wahrheit lieben. Gottes Wort ist die Wahrheit. Den Panzer der Gerechtigkeit, darauf zu vertrauen, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Die Schuhe der Bereitschaft, ja, bereit sein, das Evangelium weiterzusagen und einzuladen zum Evangelium, denn Gottes Wille ist, dass keiner verloren geht. Ja, alle sollen sie zum Glauben kommen an Jesus. Den Großschild des Glaubens. Ja, dass wir diesen Großschild auch nehmen und dass wir Gott bitten. Und auch, wenn wir vom Gebet gesprochen haben, vertrauen, dass er uns jeden Tag zur Seite steht. Den Helm des Heils. Ja, immer wieder sind schlechte und unreine Gedanken in uns. Und diesen Helm, den wollen wir auch immer wieder bewusst aufsetzen, dass diese Dinge von uns abprallen. Und Martin Luther hat einmal gesagt, wir können nicht verhindern, dass sich mal ein Vogel auf unseren Kopf setzt. Aber wir sollen aufpassen, dass da keine Nester gebaut werden. Ja, dafür den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Ja, dass wir ein Schwert, mit dem wir den Teufel in die Flucht schlagen können. Es war damals bei den Römern ein kurzes Schwert. Und weil man mit diesem kurzen Schwert schneller ist, hatten die Römer gerne ein kurzes Schwert auch zum Kampf. Und mit diesem Schwert wollen wir den Teufel in die Flucht schlagen. Ja, Rolf hat die Frage aufgeworfen, was ist Jesus? Was ist Jesus für mich? Das will ich sagen, das ist relativ einfach zu beantworten.
Jesus ist der Sohn Gottes, ich habe ihn lieb. Und ja, er ist in meinem Herzen der Schatz, der größte Schatz dieser Welt. Er ist das, was für mich an erster Stelle steht und was für mich wichtig ist. Ja, und ich freue mich über jeden Tag gemeinsam mit Jesus zu leben. Hin und wieder läuft mal was schief, aber das bespreche ich dann mit ihm und versuche das in Ordnung zu bringen. Ja, und in diesem Sinne waren wir auch am vergangenen Freitag unterwegs. Wer ist wir? Erstmal ein großer Gott war dabei. Auf den Straßen Lübecks waren wir unterwegs. Jesus voran. Und insgesamt waren wir vier. Der Wolfgang, der Wolfram, der Helmut und ich. Wir haben zwei Zweierteams gebildet. Ja, wir sind gestartet am Zopf, wo wir schon mal einen Platzverweis erhalten haben. Da waren wir auch noch kurz. Wurde kein weiterer Platzverweis ausgesprochen, aber wir sind dann vom Zopf in Richtung Innenstadt marschiert. Ja, aber da habe ich auch gebetet, weil ich nicht mehr so gut zu Fuß bin, für Kraft. Und ich muss sagen, das Gebet wurde gehört und ich hatte keine Probleme mit dem Laufen. Ja, da waren sehr, sehr viele gute Gespräche. Wir haben ungefähr 50 Bibeln in Hände gegeben, die unser Jesus vorbereitet hatte, an Menschen, die er vorbereitet hat. Und ja, ein paar englische, eine arabische erinnere ich. Und 15 Menschen heute, unsere Glaubensgeschwister, haben Ja gesagt zu Jesus. Danke, Jesus. Preis den. Ja, das war großartig. Aber wir hatten in der vergangenen Woche auch schon mal einen Tag, wo wir eine Nullrunde gefahren sind. Ja, da wird natürlich auch ein bisschen Unzufriedenheit groß und man möchte doch gerne, dass auch was passiert. Ne? Und ja, ein besonderes Erlebnis war ein Afrikaner, den ich angesprochen habe. Und naja, ich habe ihm eine Bibel geschenkt. Wir haben uns über Jesus gehalten. Er wollte gerne eine englische haben, weil er mit der englischen Sprache besser vertraut ist. Und ich sage, hier ist ein Gebet drin. Wollen wir beide das beten, das Übergabegebet? Ich sage, lies dir das erstmal durch. Und wenn wir es beten, dann muss es mit ganzem Herzen sein. Da muss deine Person 100% dahinter stehen. Und er liest sich das durch und sagt, ja, das möchte ich. Ja, und dann haben wir beide gebetet. Und ja, heute ist er mein Glaubensbruder. Ja, danke Jesus. Preist ihn. Amen.
Geschwister, ich habe nicht direkt ein Zeugnis, aber ich sage trotzdem mal, ich finde das. Möchte auch auf Rolfs Predigt eingehen. Wenn man jetzt einfach diese Geschehnisse der letzten Woche zum Dauerthema macht, ja, dann könnte man zur Tagesordnung nicht übergehen. Jeder hat ganz viele Gedanken und so, und das geht sicherlich auch weiter und beschäftigt uns so. Und für Evangelisation habe ich selber auch viele Erfahrungen gemacht und ich finde das ganz toll, wenn Reinhard, wie er immer berichtet, also wenn da nicht aufgegeben wird, wenn einfach immer versucht wird, Menschen zu erreichen und auch mit der Bibel. Und, aber dieses eine Wort, das ist wie so ein Stichwort, ja, diese Übergabegebete sind ja auch manchmal irgendwie bei manchen Christen oder so auch gar nicht jetzt so beliebt oder werden auch in Frage gestellt. Also wir wissen ja jetzt auch nicht, führt das Übergabegebet wirklich zu einer Annahme Jesu? Und was ist dann dieser Jesus? Welchen Jesus nimmt dieser Mensch dann an? Und nimmt er den Jesus am nächsten Tag dann auch noch an? Oder hat er ihn dann schon vergessen? Oder ist das irgendwie so eine, naja, das ist halt eine besondere Figur, geschichtlich gesehen und so? Und die Frage, ja, was ist denn Jesus für mich? Oder was ist für mich Jesus denn geworden? Weil das musste auch wachsen, dieser Prozess, das ist nicht einfach eben von heute auf morgen entstanden. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Bekehrung, Wiedergeburt, man festlegen kann. Manche wollen das immer so festlegen, ja, wenn das nicht sofort blitzschnell und so gewesen ist und sofort und so, und dann ist das keine echte Bekehrung. So, das finde ich. Also eine Bekehrung kann ja auch ein Prozess sein, wenn der Prozess der Buße da ist und wenn das echt ist. Das, ich glaube, das ist halt wichtig und das möchte unser Herr auch, dass wir auf die Knie gehen, dass wir echt an so eine Grenze kommen, dass wir echt verstehen, was ist denn überhaupt mit der Nachfolge gemeint? Und da sage ich, habe ich in Jesus echt erkannt, auch durch die Schrift, wenn man eigentlich selber, wenn Jesus unser Vorbild ja ist und er zeigt sich, er kommt als Knecht, ja, nehmen wir ihn als Knecht an, ist er unser Vorbild und sind wir bereits eigentlich selber Knecht zu sein. Und das finde ich ist wichtig, weil sonst hat man ja gar nicht das erkannt und angenommen, was Jesus eigentlich uns zeigen will. Also wenn ich Lukas Kapitel 9, Vers 23, Vers 24, das habe ich irgendwie schnell auswendig gelernt, weil da geht es dann ja ans Eingemachte. Wenn man das annehmen kann, tief im Herzen, also wenn Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach täglich. Und wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben liebt um meinetwillen, wird es gewinnen. Ja, können das die Leute? Wollen das die Leute? Will man das? Ich will das. Ich habe gesagt, dann gehe ich auf die Knie. Ich werde auch Knecht. Ich werde Sklave Jesu. Und dann sage ich, dann werde ich halt gerne Sklave. Und dann gehe ich diesen schweren Weg, aber ich gehe diesen Weg. Und dann bin ich, glaube ich, und ihr seht das, glaube ich, auch so, und dann sind wir auf dem schmalen Weg. Ne? Dann sind wir nicht mehr auf dem breiten Pfad. Aber weil du vorhin ja auch so Sachen angedeutet hast, die Leute, wollen denn die das? Wollen die Leute in der Gesellschaft, wollen die denn das? Und da muss man sagen, ja, welchen Jesus wollen sie denn? Wenn sie einen Geschnitzten haben, den sie hinstellen, und dann ist es da so eine Märchenfigur, also die Vorstellung von Jesus ist ja hundertfältig. Und ich denke mir mal, das ist das, damit wollte ich einfach nur auch nochmal eben, weil es ja auch darum geht, nach der Predigt so auf die Predigt einzugehen und zu sagen, ja, das ist auch etwas, was einen jeden Tag wieder total fordert. Ne? Diesen Weg mit dem Herrn zu gehen. Und ja, und er ist halt einfach als Knecht gekommen. Und ich habe gesagt, er kommt nicht. Dann haben wir gesagt, die Politiker, die würden, wenn wir uns vorstellen, ja, der Scholz, der ja sogar irgendwie dann zum Dings immer rumpilgert, zum Schwab pilgert und so. Der würde nicht mit dem Fahrrad kommen, der würde auch nicht mit VW kommen. Ja, der muss sich halt in so einen fetten, gepanzerten BMW reinsetzen. So, und natürlich wie die anderen Machthaber auch. Ja, und das, wenn man das mal vergleicht, und unser Herr Jesus Christus, der ist viel, viel mächtiger, der als König der Könige wiederkommen wird. Ja, was ist das? Ne? Der alles in der Hand hält. Und alle, die jetzt Macht haben, die werden keine Macht mehr haben. Das ist so gewaltig, ne? Und der kommt als Knecht. Und was wollen wir sein? Wir sind so kleine Knechte. Wir könnten alle herumkriechen wie auf der Erde, ne? Und jeden Tag flehen und beten. Und ja, ja, du stöhnst gerade so ein bisschen, wird endlich mal langsam fertig, aber ich bin fertig. Amen.
Ich habe eine recht kleine Geschichte. Also wenn ich manchmal im Wald bin, sammle ich auch Marfhand. Also da geht es mehr darum, dass er aus dem Wald rauskommt. Genau, und wenn sich's aber mal ergibt, und das ist dann zu einer Zeit geschehen, so ein Beutel komplett abgepackt gefunden, den nehme ich dann doch mit. Wollte ihn eigentlich Rolf mitgeben, der sagt, gib ihm mal irgendeinem Obdachlosen. Hatte ich auch schon im Kopf, aber manchmal landet es da auch in falschen Kanälen. Letztes Wochenende war ich unterwegs, diesmal mit dem Bus. Also meistens fahre ich ja Fahrrad, aber diesmal halt mit dem Bus. Und da war hier vorne Sperrmüll. Ich habe gesehen, da ist was Interessantes bei. Und in der Zwischenzeit, wo ich geparkt habe, ist einer mit dem Fahrrad gekommen, hat die ganze Zeit telefoniert und hatte den Rumtrainer, der da stand, schon in der Mangel und hat an der Pedale gedreht, alles funktionierte. Und bei mir kam ziemlich schnell der Gedanke, ich frage ihn, ob ich ihm das Ding nach Hause fahren kann. Und ich kriegte immer mehr Freude darüber, fing an zu smilen und der wurde eigentlich eher, was ist denn mit dem, wieso lacht er und drehte sich schon so von mir weg. Und dann kenne ich ja eigentlich von mir ja dann auch so dieses Beleidigte ja dann nicht und dann wäre ich abgehauen, aber diesmal hatte ich das, nee, gar nicht, im Sinne von das hältst du aus. Hab dann selber noch geguckt, da war dann noch so ein hübsches Gestell, habe ich mitgenommen. Und dann habe ich ihm, er sprach ukrainisch halt, also hier russisch, und habe ich ihm dann so mit Händen und Füßen klar gemacht, großes Auto, und sagte, nee, will er nicht. Und dann hat er versucht, das auf sein Fahrrad zu packen. Ich habe auch schon viel auf dem Fahrrad transportiert, aber so einen Rumtrainer kriegst du beim besten Willen kaum drauf. Er hat vorne und hinten das Gestell, das geht nicht auf die Pedale, und dann hing er da. Sag ich, bleib mal hier, ich hole das Auto, und haben wir alles eingeladen. Das war vielleicht ein Kilometer oder anderthalb. Und tatsächlich, es gibt auch, habe ich auch wieder gemerkt, solche und solche Flüchtlinge, wie damals schon mir es von Leuten erzählt wurden mit der Ukraine, die mit dem Maserati gekommen sind. Aber das waren halt wirklich, war halt wirklich jemand, wo ich merkte, die wohnen wirklich in armen Verhältnissen, wirklich so barackenmäßig. Ja, habe ihm das ausgeladen. Der wollte mir sogar noch 5 Euro geben. Und ich kriege relativ deutlich, die Tüte ist für ihn. Und ich merke auch so, das war so eine Freude. Und er wollte dann mir noch die Telefonnummer geben, wo ich allerdings merkte, mein Russisch ist so winzig. Ich sage so, also mit Händen und Füßen, ich weiß nicht, wie wir übers Telefon dann noch reden sollen. Aber das war dann praktisch mit einer ziemlichen Freude dort runter. Und es ist nicht lange vergangen. Dann, ja, komme ich an so einen Container. Manche Klamotten, die da vorliegen, sind dann so für mich. Und da steht so ein riesen Müllsack voll mit Weinflaschen. Also die dreifache Ladung. Und das war so, wo ich wirklich gedacht habe, ja, genau so läuft das mit Gott. Das ist, ja, wenn man sich überhaupt keinen Kopf drum macht. Und jetzt nochmal einen kurzen Sprung zur Waffenrüstung, weil die war für mich auch ziemlich speziell. Da hat mich Gott auch Hochmut gelehrt. Ich habe dann ganz am Anfang, wo es... Hochmut gelehrt? Ja, dass ich... Genau, ich habe es falsch informiert, hat mir gezeigt, dass ich hochmütig bin und er hat mir Demut gelehrt, genau so rum, Verzeihung. Das war, ich bin in der charismatischen Gemeinde groß geworden und da war halt die Waffenrüstung durchaus Geister austreiben, was weiß ich, also so Befreiungsdienst war da sehr auch gefragt und da muss ich auch sagen, da muss man nochmal ein bisschen genauer gucken. Und dann haben wir das auch wirklich wie, ich möchte mal sagen, die kleinen Kinder gemacht, wirklich so angezogen und auch so getan. Und ich denke, bis zum gewissen Grad hat das auch seine Bedeutung. Und ich war aber so drauf im Sinne von, was soll ich mit dem ganzen Krempel? Ich brauche das Schwert, ansonsten die Schuhe, das ist mir alles zu schwer und los geht's. Ja, und als ich dann auf den Schädel gekriegt habe und so, habe ich gemerkt, das macht schon Sinn. Und gerade in der letzten Zeit habe ich das mit der Waffenrüstung neu begriffen, dass das eine Grundhaltung sein soll, dass wir eigentlich immer in dieser sein sollten und nur halt, wenn wir dann halt merken, oh, jetzt kommt ein Schlag, dass uns da nochmal, hey, zieh das an, Gott gibt mir das, also so, was weiß ich, dass ich jetzt wirklich merke, so, ich habe jemanden aus dem Buddhismus vor mir und ich merke wirklich, oh, jetzt geht's geistig ab. Also ich habe mit jemandem ein Gespräch gehabt, ich weiß, der ist Esoteriker und mitten im Gespräch sagt er plötzlich drinne, ich merke, dass hier viel mehr abgeht, als dass wir sprechen. Und in dem Augenblick hatte ich tatsächlich für ihn angefangen zu beten. Und das sind dann auch Sachen, wo einem dann auch bewusst werden muss, Achtung, jetzt Herr, würge du, nicht mehr ich. So. Also das sowieso eigentlich immer, aber ja.
Ja, na gut, komm.
Hallo ihr Lieben alle. Ja, jetzt wieder predigt er, jetzt fing ich an, drüber nachzudenken. Was erwarten wir? Was erwarten wir von Jesus? Und da muss ich sehen, also als ich Kleinstkind im Glauben war oder Baby im Glauben, da habe ich ja alles Mögliche erwartet. Ne? Sagen wir Gott, also so Gebet oben rein in Automaten, genau. Erfüllung unten raus. Und natürlich im Wachstum ist mir klar geworden, gar nichts. Und selbst heute noch höre ich sehr oft ihn reden und sagen, lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann ja, befähigt Jesus mich, auf das Ziel zu gucken und nichts weiter zu erwarten. Einfach so, Hauptsache ich bleib dran. Hauptsache ich bin dabei und habe genügend Öl, wie die fünf Jungfrauen. Das möchte ich schon. Das ist mein Ziel. Und Erwartungen richte ich eigentlich nicht mehr an Gott. Ich bitte ihn. Ich bin dankbar für alles, was er mir gibt. Und wenn es eine Scheibe Brot ist. Erwartungen stelle ich an mich. Und sage immer, ja, erfülle ich deine Erwartung. So herum gesehen. So erlebe ich das jedenfalls. Ja. Das war's. Ich könnte natürlich 3 Stunden noch Zeugnis geben von allem, aber die Zeit haben wir nicht. Ja, bei mir war eben das Stichwort mit dem Hochmut. Da muss ich so dran denken, ich habe in der letzten Woche in der Bibellese dann auch so gelesen, Jesus als Kind geboren. Wie er als Herrscher, er ist ja nicht als Herrscher gekommen, sondern als Kind, er hat sich ja, als Kind hier behandeln lassen. Er ist aufgewachsen und dann kam ich an die Stelle, wo Jesus im Tempel war mit 12 Jahren. Und da ging mir das so auf. Zu der Zeit wusste er schon ganz genau, was sein Weg ist. Denn er sagte zu den Eltern, als sie ihn gefunden hatten, muss ich nicht in dem sein, das meines Vaters ist. Und ja, aber trotzdem hat er dann nachher als Handwerker gearbeitet, bis seine Zeit erfüllt war, dass er 30 Jahre war und dann seinen Auftrag erfüllt hat. Und da denke ich immer, ja, was mache ich? Manchmal ist mir das zu viel oder das zu viel. Gebe ich alles? Und ist Gott wirklich derjenige, der mein Herr ist? Und ich höre auf ihn. Und das ist so, so wichtig. Wir sprachen gestern auch im Hauskreis darüber eben, dass wir in diese Stille kommen, dass wir wirklich hören, was will Jesus von mir, dass ich tun soll. Und nicht, ich nehme mir das vor und er gibt seinen Segen dazu. Das ist der ganz große Unterschied. Und da werden wir manchmal geführt, eben sei es nun durch Krankheit oder so. Und wir erleben ja immer wieder, dass gerade Menschen, wenn sie in die Tiefe kommen, dass sie in Not kommen, dass sie dann Jesus am besten erkennen. Und so geht mir das auch immer wieder, dass ich heute weiß, es kann mir überhaupt nichts geschehen, weil er ja immer bei mir ist. Und deshalb, Angst kenne ich überhaupt nicht mehr. Und da, ich denke mal, das ist so wichtig, dass wir das ausstrahlen auf andere Menschen und Mut zu sprechen, das ist das unsere wichtigste Aufgabe. Und dann können wir sie erst zubereiten oder dann werden sie erst aufgeschlossen, um was von Jesus zu erfahren. Das ist so mein, ja, was ich so erlebe.
Tja, da haben wir. Und ich gebe jetzt auch noch mal einen drauf. Ich habe letzten Sonntag halt ein unangenehmes Erlebnis gehabt. Nach dem Gottesdienst war ich auf dem Notdurftsort, zieh mich wieder an. Und was ist? Die Gürtelschnalle lässt nach, bricht. Ich habe Gott sei Dank noch die Hosenträger. Ansonsten wäre mir die Büchse runtergedummt. Dann habe ich gedacht, ja, wo kriegst du jetzt eine Gürtelschnalle her? Bin dann halt am Montag unterwegs gewesen. In der Fleischerstraße ist ja so ein Hobbyladen, die ja so ziemlich alles haben. bin dann dahin. Die haben aber nicht die Größe für meinen Gürtel gehabt. Und habe dann gesagt, Herr, was soll das jetzt? Warum sollte ich jetzt diesen kaputten Gürtel wieder anlegen? Bin dann los, habe noch weiter gesucht und mit mal hat der Herr mich angehalten vor einem Schuster. Da gehe ich dann rein und sage, haben Sie vielleicht Gürtelschnallen? Da sagt er, nee, sowas haben wir hier nicht. Aber wenn Sie sowas brauchen, ich gucke mal hinten in der Werkstatt, da habe ich ein gewisses Sortiment, was da irgendwie mal übergeblieben ist. Ja, er kommt dann nach vorn, hat dann so verschiedene und dann ist eine, die da richtig passt, eine, die nicht gegossen war, wie dieses Teil, was bei mir zerrissen war, sondern ein schön geschmiedertes. Der Gürtel hält wieder. Und da habe ich zu ihm gesagt, danke, dass Sie mir jetzt diesen Halt gegeben haben. Aber ich habe auch was für Sie, da wo Sie Halt bekommen, und habe Ihnen eine Bibel überreicht. Und das ist etwas, so wie der Herr es führt. Ja. Letztendlich, so ein Gürtel, der kaputt geht, kann solche Folgen haben. Ja, da können wir wirklich dankbar sein. So, lasst uns jetzt nochmal ein Lied anstimmen.